1. Ein Diskurs zur Refiguration des Dschinn. Dschinn sind bekannt als übernatürliche Kreaturen in der islamischen Lehre und Kultur. Entsprechend dem Koran sind die Dschinns in der Lage, ihre Form zu verändern. Sie sind aus rauchlosem Feuer gemacht. Sie leben in einer parallelen Welt. Gemeinsam sind Dschinns, Menschen und Engel, die drei heiligen Geschöpfe Allahs. Aber anders als die Engel, die keine Möglichkeit haben, zu gehorchen oder nicht zu gehorchen, haben die Dschinns die freie Wahl. Und das macht sie zu einer erstrebenswerten Figur für den Akt des Refigurierens. In der iranischen Kultur sind Dschinns geehrt, aber machen Angst. Ich bin aufgewachsen im Iran mit diesen alten Mythen, mit all diesen übernatürlichen Geschöpfen. Meine Großmutter hat mir Märchen erzählt und sie hat sich daran erinnert, wie sie Dschinns getroffen hat, meistens im öffentlichen Bad in ihrem Dorf. Viele Nächte ging ich schlafen und habe mir vorgestellt, dass der magische Dschinn etwas füllen könnte, was mir wie ein zerbrochenes Leben erschien in der Zeit nach der Revolution und unsicheren Zukunft. Wenn Dschinns den Menschen in Besitz nehmen, dann sind sie offen, öffnen den Menschen einen Eingang, ein Portal, eine Ankunft des Außen im Innen. Zu diesem Moment, wo ich hier stehe, um diesen Vortrag zu halten, werde ich Huma und ich verschiebe meine Rollen. Ich bin manchmal Mensch und manchmal nicht Mensch und versuche, diese Geschichte zu positionieren. Ich will Sie daran erinnern, liebes Publikum, dass hier kein links und rechts, kein oben und unten existiert in diesem Raum. Ich werde Sie orientieren und desorientieren, um zu refigurieren, um zu fabulieren. Eine Praxis alternativer Repräsentation mit Mythen und Geschichten als Ausgangspunkt. Refiguration als Position des Zurückgehens, des Vorstellens der Vergangenheit, damit wir alternative, multiple Zukunften und Welten uns vorstellen können, sodass wir die politische Vorstellung von linearem Raum und Time als Widerstand überwinden können. Refiguration als feministische, aktivistische Praxis, um die historischen und digitalen Kolonialisationsformen und Unterdrückungsformen und Katastrophen zu untersuchen. Zwei, ein Diskurs zum gemütlichen Katastrophismus. 1998, als ich 13 war, habe ich den ganzen Sommer lang wie besessen Titanic als Film immer wieder gesehen. In diesem Sommer war es sehr trocken und Wasser wurde in zwei großen Stadtgebieten in Teheran an geraden und ungeraden Tagen verteilt. Die Titanic hat diesen wasserlosen, heißen Sommer tolerierbar gemacht. Es verstrichen die Tage zwischen tatsächlicher und fiktionaler Katastrophe, weil es wie zwei ironische, binäre Machtspiele der Natur aussah. Dann habe ich an diesen Sommer oft gedacht später und ich habe festgestellt, das Wichtigste war nicht das Wasser, sondern das Rettungsboot. Boot als Objekt und als Metapher. Das Rettungsboot, das in der Titanic viele Passagiere der ersten Klasse gerettet hat, während die Armen und Schwachen ertranken. Dieses Rettungsboot zeigte mir, dass ökologische und soziale Katastrophen nicht für alle gleich aussehen. Denken Sie bitte daran, wann haben Sie das erste Mal die Titanic gesehen? Und denken Sie daran, wie hat Ihr Leben zu tun mit dem Klimawandel? Haben Sie je in einem korrupten System gelebt? Was erinnern Sie daran? Bei Katastrophe ist ein politisches und ungleiches Ereignis Überleben und Zugang eben Erde, Feuer und Luft. All das sind politische und ungleich verteilte Ereignisse. Das ist das Problem mit der Sendezeit, die immer die westlichen Stimmen haben, um zu berichten über das Anthropozän, Klimawandel, Gegenwart, Zukunft und die Katastrophen, die vor uns liegen. So ein Ansatz trifft uns alle und wie wir uns verhalten gegenüber der Zukunft als Kollektiv, das nicht mehr im Wald lebt. Da in dieser Welt haben gewisse weiße, männliche, heterosexe Menschen die Stimme. Das ist der koloniale Katastrophismus, die Probleme des Katastrophismus, die unsere Albträume immer wieder besitzen und verstärken. Drei, ein Diskurs zur Monstrosität und anderen Zukunftskonstrukten in dieser Zeit der Unsichtbarkeit. Um wieder zurückzukommen auf den Genen und die pluralen Zukunften, deswegen möchte ich mich jetzt konzentrieren auf die bekanntesten Figuren des Genes als monströse Figuren. Unsichtbarkeit und Handlungsmacht. Djinn sind unsichtbare Kreaturen, die sich dem Menschen zeigen, um eine Katastrophe hervorzurufen oder zu lösen. Viele von ihnen kann man auf den ersten Blick verwechseln mit einem Menschen. Es sei denn, man schaut runter auf ihre Füße. Die haben nämlich die Form eines Hufes. Das ist etwas, wovon mich meine Oma immer gewarnt hat. Auf der Mensch-Monster-Achse, so wie wir leben, hat der Djinn die Möglichkeit, die Macht der Unsichtbarkeit zu nutzen und dadurch das Ganze zur Handlungsmacht zu wandeln. Rosie Bredordi sagt, dass das Monströse als Grenzfigur die Grenzen zwischen Hierarchien verwischt, zwischen Mensch, Nicht-Mensch, westlich, nicht-westlich und auch zwischen horizontalen Unterschieden. Gegenwärtig habe ich ein Forschungs- und Kunstprojekt, das heißt She Who Sees the Unknown, eine Armee dunkler Gottheiten, Djinns und monströser Figuren aus dem Nahen Osten kommen zusammen und refigurieren die Machtstrukturen. Durch mythisches Denken, durch die Nutzung moderner Technologien wie 3D-Scanner und Drucker als investigative Mittel kann man eine Plattform schaffen für das Neudenken, die Diskussion und die Aktivierung dieses spezifischen Themas. Die Frage, die wir gemeinsam fragen, ist folgende. Während wir diese Probleme haben, wie können wir unsere Körper als marginalisierte Gruppen in neue Geopolitik und Zukunft hineindenken? Da geht es mir auch um die Nichtvertretung des Nahen Osten in der Gegenwart und in der Zukunft. Es geht hier um Handlungsmacht und Unsichtbarkeit. Wenn wir über Wendepunkte in der Geschichte reden, wie das Jahr 1948, ist es für viele Muslime. So, wenn wir heute dran denken, an Brexit, an Trump und die syrische Krise, dass wir an einem neuen Wendepunkt stehen. Aber wir können das nur verstehen, diese Kämpfe nur verstehen und sie verändern, wenn wir sehr vorsichtig definieren, wer ist eine Katastrophe und wer wird gestärkt durch Katastrophen, zum Beispiel in einer Konferenz wie dieser. Wir denken an neue Technologien und vielleicht müssen wir endlich mal Donna Haraways Cyborg ablegen und an neue Figuren denken, die eben nicht aus der weißen westlichen Welt stammen. Harvey hat mal gesagt, er ist lieber ein Cyborg als eine Erdgöttin. Dann sage ich, ich bin lieber Jin als Cyborg. Ich will Sie mit einem letzten Bild nun verabschieden. In vielen arabischen und persischen Märchen ist es so, wenn ein Djinn eine Person in Besitz nimmt, dann schlitzt er sie auf, öffnet sie dem Äußeren. Man kann nur gesund bleiben, wenn man besessen ist von einem Djinn, indem man mit ihm kooperiert. Wenn man nicht das vermag, dann endet man in einem unheilbaren Delirium und in Wahnsinn.